herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem königlichen Ultracycling-Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, sehr, sehr gutes Intro. Wer lang genug dranbleibt, wird es verstehen, hoffentlich.
Eigentlich müsste man königlich ja gendern, nur die weibliche Form auf Englisch kann ich es.
Königinnenlich?
Jedenfalls haben wir heute jemanden zu Gast.
Und eine echte Queen.
Eine echte Queen of the Lake, die beim King of the Lake unter anderem auch sehr, sehr erfolgreich war und ihren bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Aber nicht nur das, sie ist auch sehr vielseitig. Sie hat viele kurze, sehr schnelle Rennen absolviert. Sie hat mittlerweile immer öfter auch sehr lange und immer noch schnelle Rennen absolviert und wird uns heute einiges darüber erzählen. Und ich glaube, das wird eine sehr spannende und eine inspirierende Folge werden heute.
Ja, und wer darauf wartet, dass wir ein bisschen blödeln und ein bisschen von uns erzählen und von unserem bevorstehenden Race Across Austria, damit die Folge nicht zu lang wird, aber die Folge zum Race Across Austria nicht rauskommt, wenn wir schon vielleicht wieder im Ziel sind, haben wir das jetzt so ein bisschen gesplittet. Das heißt, am Mittwoch wird es ja
eine kurze
Sonderfolge von uns zwei hören, wo wir so eine kleine Preview machen über das Race Across Austria von uns zwei.
Bevor wir jetzt unsere Internetleitung nach Deutschland aufbauen, möchte ich noch ganz kurz euch alle daran erinnern, wir haben noch zwei Aktionen, wo ihr noch mitmachen könnt, wenn ihr das möchtet, und zwar das Schätzspiel, wo es darum geht, die schnellste Finisher-Zeit beim Race Across Austria zu schätzen, auf die Minute genau. Das Ganze geht noch bis im Prinzip heute Abend, bis 24.05. um 23.59 Uhr ist die Deadline. Und ihr könnt gewinnen einen Startplatz beim Racker im August plus einen mit Wiesbauer Spezialitäten gefüllten Rucksack. Und zwar schickt sie einfach die Zeit, die ihr glaubt, dass die schnellste Person ins Ziel braucht, an info@raceacrossaustria.com. Und die zweite Aktion ist unser Fevertree-Gewinnspiel. Da haben wir euch gefragt, welches große, bekannte Ultra-Radrennen in Österreich schon seit vielen Jahren von Fevertree gesponsert wird. Es gibt eine umfangreiche Packung mit vielen Fevertree-Drinks zu gewinnen. Und wenn ihr da die Antwort wisst, ein kurzes E-Mail an sitzfleisch@christophstrasser.at geht auch bis heute, 24.05. um Mitternacht.
Ja, und die Lisa ist schon da. Wir müssen gar keine imaginäre Internetverbindung herstellen. Du warst so lieb und hast ein paar Minuten auf uns gewartet, bis wir fertig geblödelt haben. Danke fürs Zeitnehmen. Danke fürs Kommen.
Und von uns nochmal Entschuldigung für die paar Minuten Verspätung. Der Flo hat heute Gegenwind gehabt, behauptet er. Deswegen hast du ein bisschen warten müssen. Aber hallo, liebe Lisa.
Hi, ach, gar kein Problem. Also ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier im Podcast sein darf.
Ja, und dann gleich aus noch aktuellem Anlass herzliche Gratulation zu deiner Leistung beim Race Across Italy.
Dankeschön.
Wie geht's dir jetzt? Hast du deine Stimme schon wieder vollständig? Hast du die in der Hinsicht schon erholt? Weil wie wir uns dann in Italien noch unterhalten haben, hast du etwas gekrächzt?
Etwas gekrächzt ist ja noch geschönt. Also jetzt, so seit 2-3 Tagen ist sie wieder da, aber ich hatte wirklich 3-4 Tage lang gar keine Stimme. Dann kam sie langsam wieder und ja, jetzt geht's hoffentlich wieder einigermaßen. Ja.
Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns im Ziel gesehen und das, was du mich als erstes gefragt hast, war: Warum tut man sich sowas mehrfach an? Und mit dem möchte ich gern irgendwie anfangen. Also du hast da ein bisschen einen zermürbten Gesichtsausdruck gehabt, obwohl es dir eigentlich, wenn man jetzt nur das Resultat anschaut, super gut gegangen ist. Aber erzähl vielleicht einmal, wie es da tatsächlich gegangen ist.
Dazu kann ich direkt mal sagen, das habe ich ja direkt an dem Abend gesagt, als ich morgens ins Ziel gekommen bin. wie das dann immer so ist, ein paar Tage später sieht es dann direkt wieder anders aus. Da denkt man dann schon, man könnte jetzt doch nochmal wieder hin mit, wenn man so ein paar Fehler ausmerzt, wie wäre es dann, könnte man nicht noch schneller sein. Aber an dem Abend, ich war einfach nur völlig fertig und habe mich echt gefragt, wie kann man auf die Idee kommen, die schlechten Straßen und diesen Schlafentzug und das alles, das wirklich da mehrfach zu machen. Also, das war wirklich das Härteste für mich, was ich bisher gemacht habe. Also auch durch die Kälte in der Nacht. Wahnsinn.
Aber du hast ja schon einiges gemacht. Also voriges Jahr 24 Stunden Montello, auch in Italien. Wie war das im Vergleich? Das ist ein Rundstreckenrennen. Ich muss sagen, ich kenne den Kurs nicht, aber ich weiß, in der Szene ist es recht bekannt.
Das war, ich glaube, so ein Rundkurs von 33 Kilometern. Ich weiß jetzt gar nicht die genauen Höhenmeter pro Runde. Tatsächlich sehr unrhythmisch, die Höhenmeter. Also ich hatte am Ende knapp über 600 Kilometer mit 7.500 Höhenmetern. Der Vorteil bei so einem Rundstreckenrennen ist natürlich, dass alle 33 Kilometer Betreuerin, Betreuer da steht, einem Getränke zu essen reichen kann und man dann direkt weiter kann. Dementsprechend hat das einen komplett anderen Charakter gehabt irgendwie, als halt jetzt 760 Kilometer auf sich allein gestellt zu sein, bis auf die drei Timestations.
Ich sehe da auch in Straps seinen Notizen, wir sitzen ja jetzt nicht mehr gegenüber, sondern nebeneinander, da kann ich ein bisschen spechteln. Du bist auch das Rad-Zweier-Team gefahren, also so ganz unbekannt war es für dich nicht jetzt die ganz langen Distanzen.
Ganz unbekannt nicht, ne? Ich meine, das waren ja 2200 Kilometer, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich finde auch da, dieses im Zweierteam und sich immer abwechseln, da hatte man dann ja wirklich zwischendurch die Gelegenheit, sich im Auto mal kurz hinzulegen oder so. Also ich fand, das war auch wieder was komplett anderes, als jetzt selber die ganze Zeit auf dem Rad zu sitzen.
Wie habt ihr euch da abgewechselt? In welchen Abständen circa?
Wir sind da tagsüber bei 30 bis 40 Minuten in etwa gewesen. Und nachts haben wir das teilweise ausgeweitet auf so 2 Stunden. Wobei ich da sagen muss, das war dann irgendwann auch schon sehr hart. Wenn dann so richtig die Müdigkeit kommt, die erste Stunde ging noch, die zweite war dann auf dem Rad schon heftig, ja.
Ich muss ehrlich sagen, bevor wir uns jetzt in Italien wirklich das erste Mal so persönlich getroffen haben, habe ich schon immer wieder mal von dir gehört und mir immer wieder mal schon gedacht, hey, es wäre mal cool, mit dir einen Podcast zu machen, weil du warst Siegerin des King, besser gesagt, das Queen of the Lake und das sogar zweimal, 2019, 2020. Und irgendwie finde ich das jetzt halt wahnsinnig spannend, dass die Kombination, du bist irrsinnig schnell auf den kurzen Strecken, King of the Lake hat 46 Kilometer, du bist super stark beim Zeitfahren und auch auf der Ultradistanz und jetzt sogar unsupported. Also du hast irgendwie schon so viele Facetten abgedeckt und die Vielseitigkeit ist irgendwie wahnsinnig faszinierend. Hast du weiterhin vor, irgendwie überall unterwegs zu sein oder geht es jetzt eher in Richtung lange Strecken in Zukunft?
Also tatsächlich bin ich super gerne vielseitig unterwegs. Also ich werde definitiv weiter auch die kürzeren Zeitfahren machen. Einfach weil es mir auch viel zu viel Spaß macht, richtig schnell zu ballern, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, dass vor allen Dingen die langen Geschichten, das werde ich schon noch ausbauen. Also ich weiß noch nicht, wie weit. Race Across America erscheint mir noch zu weit. Aber ich denke mal, dass über die nächsten Jahre werde ich bestimmt noch mal ein paar längere Geschichten antesten, ja.
Bevor du uns jetzt das erste Mal aufgefallen bist beim Queen of the Lake 2019 mit einem Sieg, wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen, dass du 2019 da am Start gestanden bist? Wie hat deine Karriere begonnen quasi?
Mit dem Radsport habe ich angefangen, ich kann nicht genau sagen, irgendwie vor 10 bis 15 Jahren. Tatsächlich eigentlich durch eine Knieverletzung. Also wie ich höre, ist das total häufig, dass vor allen Dingen Frauen damit starten mit dem Radsport, weil sie sagen, ich habe mich irgendwie verletzt beim Laufen, Fußball, wie auch immer. Und so war es bei mir halt auch. Also ich konnte einfach von den einen auf den anderen Tag, hatte ich so starke Knieschmerzen, dass ich kaum noch laufen konnte. MRT hat aber ergeben, da ist nichts kaputt. Also was Knieschonendes machen in der Zeit, bis das Knie wieder funktioniert. Und ja, da hat es für mich dann einfach nahegelegen, aufs Rad zu gehen, weil ich halt zum Fußballtraining tatsächlich früher schon immer mit dem Rennrad gefahren bin, die 10, 15 Kilometer. Ja, und so bin ich dann ja immer mehr da reingerutscht, dass ich viel mehr auf dem Rad gemacht habe. Ja.
Hast du, bist du dann schon Rennen gefahren? Bist du irgendwie Amateurrennen gefahren oder immer nur hobbymäßig?
Ich bin tatsächlich dann erstmal in den Verein gegangen, um überhaupt so zu sehen, wie ist das Fahren in der Gruppe und ähnliches. Das habe ich ja vorher halt noch gar nicht gemacht. Und ich glaube, ich war dann ein Jahr im Verein und habe dann angefangen, so hier die Rennen um den Kirchturm alle so mitzufahren. Das habe ich 2, 3 Jahre gemacht, bin dann tatsächlich auch in ein Bundesliga-Team gegangen. Bin auch ein paar Jahre Bundesliga gefahren und habe dann aber gemerkt, so dass zum einen der Zeitaufwand für Bundesliga, also vor allen Dingen für die Rennen, da ist man immer ein ganzes Wochenende unterwegs, dass mir das halt zu viel ist und auch mit der Sturzgefahr und so weiter, das war mir einfach zu viel. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann gehe ich eher meiner Leidenschaft nach, nämlich Zeitfahren und dann auch lange fahren. Genau.
Man kann über dich auch einiges lesen, dass du bei den Meisterschaften der Polizei dabei bist oder erfolgreich bist. Ist das sozusagen dein Arbeitgeber und inwiefern ist das für dich hilfreich, dass du da Unterstützung hast oder irgendwie das gut kombinieren kannst?
Genau, also die Polizei Nordrhein-Westfalen ist mein Arbeitgeber. Ich arbeite in der Fortbildungsstelle, das heißt, ich bin nicht auf Streife unterwegs, sondern ich gebe halt die Trainings bei mir in der Behörde, sei es jetzt Schießen, Eingriffstechniken, alles Mögliche, alle Trainings, die die Kollegen und Kolleginnen so machen müssen, die gebe ich unter anderem. Und genau, dadurch bin ich halt auch im Endeffekt halt zu den Polizeimeisterschaften gekommen, auch zu den europäischen Polizeimeisterschaften. Ich arbeite allerdings ja aktuell nicht Vollzeit, aber 25 Stunden die Woche und bin da halt gar nicht für meinen Sport freigestellt. Das heißt also, das lässt sich jetzt nicht so super kombinieren, wie das bei anderen möglich ist. Ich arbeite tatsächlich bei der Polizei und bin nicht freigestellt. Dafür müsste ich nämlich in einem deutschen Bundeskader sein, in irgendeiner Form. Und das bin ich einfach nicht, weil ich glaube nicht, dass es einen deutschen Ultracycling-Bundeskader gibt. Und dementsprechend arbeite ich und muss halt alles andere so mit Radsport nebenher machen. Ja.
Jetzt eine kurze andere Frage, ein bisschen off-topic. Gibt es Nordrhein-Westfalen auch eine Fahrradpolizei? Fahrradstreife?
Es gibt tatsächlich Kollegen und Kolleginnen, die Fahrradstreife fahren, ja. Aber jetzt, also das ist jetzt nicht so das, was ich zwingend machen möchte.
Es war nämlich so witzig, eine kleine Anekdote. Es war jetzt, ich glaube, vor 1, 2 Wochen in Graz in den Medien auf ORF.at irgendein Bericht über die Fahrradstreifen in Graz und da hat, ich glaube, sogar eine Polizistin gesagt, wie viele Einsätze sie haben und wie viele Leute da unterwegs sind am Rad und wie sie halt die Parks und so weiter überwachen. Und sie haben gesagt, sie haben immer wieder mal Verfolgungsjagden und sie erwischen eigentlich auch alle, aber sie würden den Christoph Strasser wahrscheinlich nicht erwischen. Das war jetzt sehr, sehr lustig, dass irgendwie mein Name sich da eingeschwindelt hat in dem Bericht.
Ja, das ist schon gut, ja. Ja. Aber ich glaube, die fahren teilweise auch E-Bikes, also man weiß nie, mit wie viel Speed die dann doch da angerauscht kommen.
Ja, wahrscheinlich werden diese E-Bikes nicht bei 25 km/h abregeln, sondern ein bisschen schneller gehen.
Sonderregelung, ja.
Hast du die da ins Zeitfahren, weil du sagst, das war deine Leidenschaft, hast du die da so richtig reingefuchst ins Material und in die Sitzposition oder hast du es einfach gern gemacht, weil du die denkst, einfach eine Stunde lang oder 40 Minuten lang einfach all-out ballern, das taugt einfach. Es gibt ja beide Zugänge zum Zeitfahren.
Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Also erstmal habe ich halt mega Bock dran, schnell zu fahren. Ich habe aber auch noch das Glück, dass mein Trainer Bikefitter ist und dadurch habe ich halt ja eine super Connection zu jemandem, der mich dann auch noch so genau da drauf setzt, wie ich halt schnell fahren kann. Und ich glaube, ich habe einfach so ein bisschen das Glück, dass mir die Position auch nicht wehtut. Also viele sagen ja echt so, Zeitfahrposition kann ich nicht lange halten, da kriege ich Nackenprobleme, kriege ich Rückenprobleme und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich durch die Natur Glück, dass das bei mir halt nicht so ist.
Ich möchte nochmal kurz ein bisschen über das Race Across Italy reden, weil das war jetzt doch irgendwie ein intensives Erlebnis, das wir beide irgendwie gemacht haben. Und was waren für dich so die schwierigsten Phasen? Du hast ja noch dazu das Ding gehabt, dass du halt die zweite Nacht komplett durchfahren hast müssen, wo ich eigentlich kurz nach Mitternacht unter Anführungszeichen erlöst war, weil das war wirklich vom Veranstalter halt besonders schwierig mit Start am Abend. Wenn man in der Früh starten würde, wäre es ein bisschen einfacher. Ja, und die zweite Nacht, glaube ich, die ist halt dann echt richtig schwierig, oder? Wie war das für dich?
Ja, also die schwierigsten Sachen beim Race Across Italy waren für mich zum einen die Kälte. Also schon in der ersten Nacht fand ich es halt echt brutal kalt. Ich hatte unten nach den Abfahrten wirklich so Eis an den Flaschen und da habe ich schon gedacht, so okay, jetzt wundere ich mich nicht mehr, warum meine Füße und Hände auch quasi erfroren sind. Also das fand ich wirklich hart. Ich bin auch den ganzen Tag da nicht mehr warm geworden. Also auf den Fotos wird man mich überall auch mit Armlingen ansehen, obwohl in den Anstiegen 30 Grad waren. Aber ich bin einfach irgendwie nicht mehr warm geworden. Ja, und wie du schon sagst, die zweite Nacht, die war für mich richtig hart. Das ist auch ein Learning, was ich mitnehme. Sollte ich das nochmal machen und es wieder in eine zweite Nacht gehen, werde ich da definitiv vorher einen Powernap irgendwie einschieben. Weil in der Nacht, also in der zweiten Nacht, ging es dann nicht mehr, weil es so kalt war, dass ich gedacht habe, wenn ich mich jetzt irgendwo hier kurz hinlege, dann erfriere ich. Aber ich war auch so müde, also ich habe so eine Müdigkeit noch nicht erlebt. Also es war wirklich so, dass ich auf dem Rad gedacht habe, ich muss jetzt anhalten, sonst schlafe ich ein und baue irgendeinen Unfall. Und dementsprechend war tatsächlich in dem Anstieg zu dem letzten Pass, dass ich da total oft anhalten musste und auch beim Runterfahren musste ich ganz oft anhalten. Also das hat mich so viel Zeit gekostet, aber es ging nicht anders. Also ich habe auch noch gedacht, dass ich eure letzte Folge gehört habe zum Race Across Italy, wo du erzählt hast, dass du da mit der Pfeife unterwegs warst, als du durch den Ort gefahren bist. Ja. Als ich da durchgefahren bin, wurde ich zweimal von Hunden gejagt und habe noch gedacht, als ich das gehört habe letzte Woche, habe ich gedacht, so okay, wahrscheinlich hast du die angestachelt mit deinem Gepfeife und hinter mir sitzt du dann hergerannt. Also es hat mich kurz wenigstens wach gehalten, als sie hinter mir hergerannt sind, aber ja, also die Müdigkeit, das war wirklich, wirklich brutal. Es war auch so, dass ich dann am Sonntagmorgen, ich glaube, ich bin gegen 8 ins Ziel gekommen und ich habe Sonntagmorgen auf dem Weg ins Ziel, habe ich glaube ich, 2-3 Mal die Route neu gestartet, weil ich Angst hatte, mich zu verfahren, weil ich gedacht habe schon, ich bin schon so durcheinander von der Müdigkeit, wenn ich mich jetzt verfahre und auf den letzten paar Kilometern, weil ich dann falsch abbiege, irgendwo den Titel verschenke, also da war ich so paranoid, dass ich wirklich 2-3 Mal die Route neu geladen habe. Ja.
Also ich entschuldige mich für die dass ich die Hunde da aufgehetzt habe. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich sogar die bessere Strategie. Also so ein streunender Hund, der ein bisschen lästig ist, der macht, glaube ich, wirklich munter. Habe ich beim Transcontinental auch schon öfters erlebt. Das bewirkt was im Hormonhaushalt.
Ja, definitiv. Ja.
Du hast gesagt, du bist am Schluss jedenfalls um den Sieg. Also du hast gewonnen, du warst dann auch am Schluss im Rennmodus, du wolltest dir den Vorsprung nicht mehr nehmen lassen. Wie war deine Erwartungshaltung vor dem Rennen? Hast du dir gedacht, du fährst auf Sieg, du fährst auf Durchkommen oder was waren deine Pläne?
Also ich sag mal so, wenn ich zu solchen Rennen hinfahre, ja, dann will ich schon mein Bestes geben. Ich meine, man weiß halt nie, wofür es am Ende reicht. Ich bin da wirklich hingefahren mit dem Gedanken, ich will jetzt halt zusehen, schnellstmöglich zu fahren. Aber wenn da jemand ist, der schneller oder die schneller ist, dann ist das halt so. Aber ich gehe eigentlich schon immer mit dem Wettkampfgedanken daran, dass ich auf jeden Fall, wenn es irgendwie möglich ist, vorne reinfahren will. Dass es am Ende für ganz oben reichen wird, das habe ich natürlich jetzt so nicht erwartet, weil ich halt vorher noch nie sowas Langes alleine am Stück gefahren bin. Ja, und die Vorbereitung war einfach auch nicht optimal, sage ich jetzt mal. Dementsprechend Da bin ich wirklich mit sehr, sehr gemischten Gefühlen dahin gefahren. Also ich wusste nicht, was mich da erwartet oder was ich leisten könnte.
Wie wir uns vor dem Rennen gesehen haben, hast du gesagt, du bist irgendwie, wenn du dich umschaust bei den anderen, ein bisschen verunsichert oder eher der Meinung, du hast jetzt wahrscheinlich zu viel Gepäck dabei. Du hast, glaube ich, 4 Flaschen mitgehabt, oder? Oder 3 Flaschen?
Der Plan war, tatsächlich 4 dabei zu haben. Und dann habe ich mich halt nochmal umgeguckt und so gedacht, so, boah, nee, hat keiner. Und wir hatten ja auch kurz gesprochen und da hast du auch noch gesagt, na, es ist kalt in der Nacht und ne, da braucht man ja eh nicht so viel. Und habe ich auch gedacht, eigentlich halt wirklich für die erste Nacht, das ist Quatsch. Und ja, habe mich dann tatsächlich, ich habe, keine Ahnung, 1/2 Stunde vor meinem Start umentschieden, habe das Ding ja noch eben abgeschraubt hinten und bin dann auch mit 2 Flaschen gefahren tatsächlich. Das sind ja immer die tollen Entscheidungen kurz vor Rennstart, aber es war am Ende die richtige Entscheidung. Also ich muss sagen, ich hätte gar nicht mehr benötigt als die 2 Flaschen. Ja, daher hast du mir da ein bisschen Gewicht erspart.
Ja, okay, habe ich wieder einen Pluspunkt gesammelt.
Wie hat sich das Rennen für dich entwickelt? Das ist ja oft so, dass man dann die erste Stunde noch so ein bisschen nervös ist, bis man so in den Flow reinkommt. Hast du dann bald einmal auf den Tracker geschaut oder bist du bei dir geblieben und einfach einmal drauf losgefahren und geschaut, was passiert?
Und da möchte ich bitte noch was dazu sagen. Ich habe mir das notiert, du warst am ersten Zeitabschnitt, das war so eine Zwischenzeit noch, glaube ich, 25 Minuten, warst du schneller als ich. Und ich wollte dich nämlich auch fragen, ob das so geplant war oder ob du irgendwie so motiviert warst am Anfang oder ob ich vielleicht so schlecht war.
Das wage ich zu bezweifeln, aber bei mir war es tatsächlich so, sobald der Startschuss fällt, da werde ich tatsächlich eigentlich ruhiger, dann ist die ganze Anspannung weg, weil dann kann man eh nichts mehr ändern, dann hört das Grübeln auch auf. Und ich habe tatsächlich einfach nur so in etwa geguckt, dass ich meine Wattwerte halte, auch nicht zu weit drüber gehe. Aber ja, wenn man dann die anderen alle sieht, dann stachelt das ja schon so ein bisschen an. Also ich weiß, dass ich glaube, bis Kilometer 70 oder 80 hatte ich die ganze Zeit auch die Isar Pulver hinter mir und nicht weit hinter mir, weil ich die ganze Zeit den Schein vom Auto noch gesehen habe. Und die ist 2 Minuten hinter mir gestartet, glaube ich, in der Supported-Kategorie. Und das stachelt natürlich auch dazu, so ein bisschen an, noch schneller zu fahren, wenn man merkt, da ist einer aus der Supported-Kategorie hinter mir, kriegt mich aber nicht so richtig. Da will man dann natürlich auch, ich sag mal so, ein bisschen noch vorwegfahren, bis sie einen dann irgendwann überholt.
Wie machst du das mit der Kontrolle? Fährst du noch Gefühl? Fährst du mit Herzfrequenz, die du im Auge behältst? Schaust du auf die Wattwerte? Hast du da irgendwie einen Plan, dass du sagst, Obergrenze, Untergrenze? Wie machst du das?
Ja, genau. Also ich fahre mit Watt. Ich hatte tatsächlich jetzt auf meinem Wahoo die ganze Zeit unten die Karte eingeblendet, oben die Kilometer. Und die dritte Anzeige war dann halt meine Wattleistung, dass ich da halt wirklich schaue, dass ich nicht komplett überziehe, dass ich halt wirklich in so einer Range drin bleibe. Weil je länger das Rennen dauert, desto, ja, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, egaler wird es, weil man dann irgendwann, oder zumindest ich, kann dann die Werte nicht mehr ganz halten. Aber ich will halt auch nicht zu langsam starten, weil langsam wird man auf Dauer eh. Und dementsprechend starte ich dann halt so, dass ich weiß, okay, die Zahl kann ich jetzt, ich sage jetzt mal, 10 Stunden in etwa fahren und schau dann, was macht die Konkurrenz? Wo ist die Konkurrenz? Genau. Also so ist bei mir eigentlich immer so der Raceplan.
Hast du irgendwas mitnehmen können von deiner Erfahrung beim Race Around Austria? Oder sagst du, das sind zwar so verschiedene Dinge, dass man das nicht wirklich übertragen kann?
Ich finde es wirklich so unterschiedlich, dass ich da jetzt nicht wahnsinnig viel von mitnehmen konnte. Also das Einzige, was ich beim Race Around Austria auch gelernt habe, ist einfach auf den Körper zu hören, wenn ich irgendeine Nahrung oder so nicht mehr vertrage, dann einfach das zu nehmen, worauf ich Bock habe, weil ich tatsächlich beim Race Around Austria irgendwann nichts mehr runterbekommen habe und dann bin ich im Endeffekt auf Laugenstangen und Fanta um Österreich gefahren. Und ich finde, das sind so die wichtigsten Learnings. Ne? Also wenn man merkt halt wirklich, okay, wenn die eine Strategie nicht mehr klappt, dann muss man halt umdenken. Also das ist so das Einzige, finde ich, was man auf jedes Rennen übertragen kann eigentlich.
Das ist eh die perfekte Ernährungsstrategie für Unsupported, weil die hochwertigen Sportnahrungsmittel, die gehen einem irgendwann aus, im Normalfall.
Ja, wobei ich sagen muss, die Fanta in Italien, die schmeckt nicht wie in Deutschland und Österreich. Ich habe einmal angehalten während des Race Across Italy an der Tankstelle, um mir ein Eis zu holen, eine Cola und eine Fanta. Da habe ich die Fanta aufgemacht und getrunken und dachte, also was ist das denn? Das ist ja was komplett anderes. Ich weiß nicht, habt ihr das mal probiert?
Nein, ich habe es nicht probiert, aber ist es jetzt besser oder nicht so gut?
Ich habe die weggeschmissen. Also, oh. Das war nicht schön. Das war ein absoluter Fehlkauf, ja.
Schade um die schönen Kalorien.
Ja, aber ich habe es nicht runterbekommen. Also man freut sich auf so eine richtig schöne kalte Fanta und kriegt halt irgendwas komplett anderes. Das war, nicht schön.
Wie ist da generell so mit der Verpflegung gegangen? Hast du genügend bei den Checkpoints hinterlegt von deinen eigenen Dingen, wenn du nur einmal einkaufen warst unterwegs? Ich meine, sie haben ja dort auch ein bisschen so, sagen wir mal, normales Essen im Angebot gehabt. Ich glaube, Bananen hat man essen können, die sie vom Veranstalter gehabt haben. Kuchen und ein paar Süßigkeiten. Löskaffee, ganz gut.
Ja, das Einzige an dem Kaffee, was gut war, war, dass der warm war in der Nacht. Also, ja, aber ich hatte ansonsten, hatte ich diese Tourenbeutel so voll gestopft. Ich glaube, da hat jeder Einzelne irgendwie 4 Kilo gewogen, 4, 5 Kilo. Ich habe da alles reingestopft, was ich irgendwie gebrauchen könnte. Die sind auch fast voll wieder mit zurückgegangen. Aber ich hatte da halt für sämtliche Eventualitäten wirklich was drin. Also, ich habe wirklich meine komplette Ernährung nur über die Beutel gemacht, die ich da halt vorher abgegeben hatte. Und wie gesagt, den einen kurzen Tankstellenstopp. Ja, das hat echt gut geklappt. Ja.
Du wirst dann irgendwie bewusst, oder? Wie viel man eigentlich zum Essen und Trinken braucht, wenn man das zuerst so irgendwie einpackt und zusammenrichtet und dann hat man da 3, 4 so Tourenbeutel mit Essen, Trinken drinnen. Ich bin am Weg zum Startnummer abholen, wo man dann die Beutel abgibt. Mir haben die Hände schon so weh dann. Also wirklich so, ich meine, ich bin sehr schwach am Oberkörper, muss ich dazu sagen, aber ich habe echt so von links nach rechts und mir hat die Schulter weh dann, der Bizeps, es waren 10 Minuten zum Gehen und ich habe echt immer gedacht, so viel essen, so viel trinken, es ist unglaublich.
Ja, es war wirklich so. Und dann auch noch, musste man die ja auch noch bergauf da tragen. Also das war, ja, hatte ich auch. Schön die eingeschnittenen Hände da, ja.
Ja, genau. Hat es endlich irgendwann einmal einen Punkt gegeben, wo du knapp vielleicht trauen warst, dass du sagst, hey, es geht nicht mehr oder ich muss aussteigen, ich muss abbrechen oder ist es nicht so weit gekommen?
Also zum Glück ist es nicht so weit gekommen. Also wie gesagt, diese Müdigkeit in der zweiten Nacht, die war so hart, dass ich echt gedacht habe, ich muss gleich irgendwie schlafen, sonst komme ich nicht an. Weil ich auch das Gefühl hatte so, ey, das ist halt für mich alles immer noch Hobby und ich will da keine Risiken eingehen. Zum Glück habe ich dann irgendwann doch noch so ein bisschen den Dreh bekommen, dass es geklappt hat. Aber komplett aufzugeben, also das stand für mich echt nicht zur Debatte. Also einfach, ich sag mal so, ich habe halt auch immer im Hinterkopf, ich fahre dahin, bin eine Woche lang nicht zu Hause. Zu Hause wird sich gekümmert und das wird mir alles ermöglicht, dass ich das machen kann und dann ziehe ich auch durch, wenn da jetzt nichts wirklich komplett Drastisches dazwischen kommt.
Was wäre für dich so ein Punkt, wo du sagst, hey, das ist irgendwie eine rote Linie und da geht es dann nichts drüber? Gibt es sowas oder hast du da sowas vorher überlegt, wo du sagst, das ist die Grenze, wo dann Schluss wäre zum Beispiel?
Also zum einen, wenn ich jetzt tatsächlich krank werde während eines Rennens, da würde ich dann irgendwann die Reißleine ziehen. Also wenn es wirklich absehbar ist, dass das auch wirklich Folgeschäden nach sich ziehen könnte, das ist für mich dann nicht mehr okay. Genauso wie mit Verletzungen, wenn ich beispielsweise stürze und ich weiß nicht, wie viel Blut verliere oder ähnliches. Also da, wo es wirklich dann nicht mehr vertretbar wäre. Das, also da ist dann für mich die Grenze. Aber ich finde halt, man kann sich Gedanken dazu vorher machen. Im Endeffekt entscheiden kann man es dann eh nur individuell in der Situation. Aber wie gesagt, wenn es halt Folgeschäden geben würde oder so, dann würde ich da wirklich nicht weiterfahren. Ich hatte jetzt auch während des Race Across Italy, habe ich irgendwann gemerkt, ja, meine Knie schmerzen. aber ich konnte es halt einordnen, das sind die Knieschmerzen von den Höhenmetern, die ich halt einfach hier zu Hause nicht habe. Also ich bin in dem Jahr ich weiß nicht, wie wenig Höhenmeter gefahren, weil ich einfach auch nicht im Trainingslager war oder ähnliches. Und bei mir zu Hause ist halt flaches Land. Und da sitzt man ja nun mal anders als jetzt bei 11.000 Höhenmetern. Und da habe ich halt schon gemerkt, meine Knie schmerzen ein bisschen. Ich habe ein bisschen Schmerzen im unteren Rücken. Aber halt alles so, dass ich sagen konnte, das ist vertretbar und kommt jetzt wirklich nur durch die Belastung und wird in einem Tag schon wieder weg sein.
Es wäre wohl eher ungewöhnlich, wenn man nach 600, 700 Kilometer nicht das ein oder andere Zwicken verspüren würde.
Wahrscheinlich, ja.
Und für mich gilt manchmal so das Motto, das jetzt bitte nicht falsch zu verstehen, das ist wirklich, wenn man auf vielleicht gutes Ergebnis fährt und wenn man das wirklich sportlich ambitioniert und ehrgeizig angeht, aber wenn du ins Ziel kommst und nicht irgendwie fix und fertig bist und dir unter Anführungszeichen alles wehtut, dann hättest du doch noch schneller fahren können. Also frisch und erholt und relaxed im Ziel anzukommen, ist irgendwie ein Zeichen, dass man vielleicht zu locker angegangen ist.
Ich wollte sagen, das hattest du noch gesagt bei dem Fahrer, der da beschwingt auf das Podest gesprungen ist. Da hattest du auch noch gesagt, der hätte noch schneller fahren können.
Ja. Genau, das war der Italiener, oder? Der Bianchetti, der genau Supported-Wertung gewonnen hat, der hat abgetanzt, dass der DJ Gigi D'Agostino, und der hat am Siegerpodest so einen kleinen Step hingelegt. Das war eigentlich total lustig.
Ja, ja, ich hätte es nicht mehr machen können. Ne?
Du hast vorher gesagt, also du schaust, dass du bei dir bleibst und fährst, was geht, und nach 10 Stunden das erste Mal auf den Tracker schaust. Das war zumindest der Plan. Wann hast du dann tatsächlich das erste Mal auf den Tracker geschaut?
Ich kann dir nicht genau sagen, nach wie vielen Stunden, weil ich auch irgendwann festgestellt habe, ich wusste überhaupt gar nicht mehr, welche Tageszeit wir haben. Also ich habe da nämlich auch überhaupt gar nicht nachgeguckt, weil ich wollte ja auch Batterie sparen an meinem Wahoo. Deshalb habe ich da nichts nachgeguckt. Aber ja, da waren schon einige Stunden vergangen, als ich dann mal nachgeguckt habe und gesehen habe, okay, ich habe jetzt schon einen relativ großen Vorsprung. Aber irgendwie, vor allen Dingen in der Unsupported-Kategorie, denke ich dann doch, da kann so viel passieren, dass ich da dann halt nicht irgendwie locker lasse oder so. Deshalb, wenn ich sehe, okay, ich habe einen Vorsprung, also naja, da ich bin halt weitergefahren, so wie es ging. Ja.
Hast du dich versucht, an Isapulver zu orientieren, oder war dann, als er dich überholt hat, war dann klar, ab jetzt musst du dein eigenes Tempo fahren?
Na genau, also als sie dann irgendwann vorbei war, ich glaube, ich habe sie dann nochmal irgendwann überholt, als sie in irgendeiner Ortschaft stand und ich weiß nicht, ob sie einen Radwechsel gemacht hat oder ähnliches oder eine Jacke angezogen hat, dann hat sie mich irgendwann wieder überholt und dann habe ich auch gesagt, also da brauche ich ja gar nicht versuchen dran zu bleiben, weil supported, unsupported ist einfach so unterschiedlich, spätestens bei einer Verpflegestation, an der sie halt einfach nur eben sagen muss, ich bin hier und ich aber meine Sachen aufnehmen muss, da wird so viel Zeit dazwischen liegen. Also da habe ich dann gesagt, komm, fahr, wir sehen uns irgendwann im Ziel wieder.
Wie ist jetzt eigentlich so deine Meinung zu dem Thema körperliche Fitness und mentale Stärke? Da gibt es ja verschiedenste Ansichten, was ist irgendwie wichtiger oder wie untrennbar beides miteinander quasi in Verbindung steht. Wenn du sagst, du hast dich ein bisschen so auch an den anderen orientiert und du genießt die Wettkampfstimmung, das sind irgendwie auch so psychische Einflüsse, die dich im Kopf irgendwie motivieren. Aber was ist, glaubst du, wichtiger? Körperliche Fitness, mentale Stärke? Oder ändert sich das im Laufe des Rennens vielleicht?
Also ich glaube, das hängt zum einen sehr, sehr stark zusammen, weil wenn man vom Kopf her nicht dabei ist, stimmt auch die Leistung nicht. Aber ich sehe das schon so, dass, also die Aussage, die oft kommt, von wegen, ja, nur der Kopf entscheidet, ob man sowas durchhält. Ja, der Kopf entscheidet vielleicht, wie lange ich fahre, aber die körperliche Fitness entscheidet ja doch, wie schnell ich das fahren kann. Also ich finde die mentale Komponente unfassbar wichtig, aber die bringt mir halt auch nichts, wenn mein Körper nicht trainiert ist oder nicht für solche langen Geschichten, ja, vorbereitet ist. Dementsprechend, also ich sehe schon, dass das sehr stark ineinander greift, aber das eine nicht ohne das andere kann. Ja.
Ich glaube, viel besser kann man es eh nicht zusammenfassen. ohne, ich meine, da kann man stundenlang über das Thema reden, aber ich glaube, das ist die perfekte Zusammenfassung, weil, und ich denke halt auch, wenn es wirklich so um die schnellen Platzierungen geht, dass die körperliche Fitness noch mehr Einfluss hat, wenn man das einmal machen möchte und das Ziel ist einfach zu finishen, kann man mit dem Kopf vielleicht noch mehr machen. Ja. Und da entscheidet sich vielleicht noch ein größerer Anteil im Kopf oder so. Aber die Frage gibt es halt ganz oft und da gibt es immer wieder verschiedene Antworten. Deswegen finde ich das nach wie vor sehr, sehr spannend immer.
Ja, ist auch super spannend, ja.
Man merkt an den Fragen, dass die Vortragssaison schon sehr lange ist bei dir. Jetzt hast du eh dann eine kurze Sommerpause.
Ja, ich möchte das Thema auch nicht überstrapazieren, aber eben ein bisschen dazu beitragen, dass eben diese Mystifizierung, dass sich alles nur im Kopf entscheidet, dass das halt so nicht stimmt. Ne? Und im Kopf gut drauf zu sein, ist keine Abkürzung, damit spart man sich keine Trainingskilometer.
Nee, auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, damit kommt man halt auch nicht schnell durchs Rennen.
Apropos Trainingskilometer, du hast gesagt, du hattest oder hast einen Coach, du arbeitest jetzt nur unter Anführungszeichen 25 Stunden und du hast da erwähnt, dass zu Hause dir das ermöglicht wird. Das heißt, du, also ich kann es vorwegnehmen, du bist Mutter und deswegen wahrscheinlich die reduzierten Stunden. Wie viel kommst du zum Training und wie schaust du, dass du das Training möglichst effizient gestaltest?
Ja, genau. Also die Situation ist so, ich habe einen 3-jährigen Sohn. Meine Frau arbeitet Vollzeit und ich arbeite halt nicht 41 Stunden, sondern 25 Stunden. Das heißt, ich gehe 3 Tage in der Woche arbeiten. Wo die anderen jetzt vielleicht sagen würden, ah geil, 2 Tage frei. Kannst ja schön die ganze Zeit fahren. Ist natürlich mit einem 3-jährigen Sohn nicht so. Das heißt, hier zu Hause müssen ja auch ein paar Sachen erledigt werden, der ganze Haushalt und so. Und ich versuche halt mein Training immer da auch noch mit unterzubringen, keine Frage. Aber halt vor allen Dingen die Nachmittage dann frei zu haben für die Familie. Und dementsprechend ist das für mich schon sehr wichtig, möglichst ja zeiteffizient zu trainieren. Das heißt, an den 3 Tagen in der Woche, an denen ich arbeiten gehe, da fahre ich auch mit dem Rad hin. Das sind pro Strecke 35 Kilometer. Also habe ich an dem Tag dann schon mal 70 im Sack und fahre halt meistens morgens keine Intervalle, weil das ist mir einfach zu früh. Wenn ich da um 5 auf dem Rad sitze, da ist der Körper noch nicht wach und der Kopf auch nicht. Das heißt, dass ich meistens auf den Rückwegen dann irgendwelche Intervalle einstreue. Ja, und an den Wochenenden dann halt auch zusehe, dass ich meine Qualitätsfahrten da reinbekomme. Es ist so, dass ich dann so in der Woche auf, ich sag jetzt mal irgendwo, je nachdem, was für eine Woche ich habe, 12 bis 15 Stunden auf dem Rad bin.
Wenn da die Qualität hoch ist, dann ist das eh ein gutes Pensum für jemanden, der berufstätig ist. Also das ist schon nicht schlecht, wenn man das unterbringt.
Ja, gefühlt ist das ja immer quasi noch zu wenig, vor allen Dingen, wenn man gerne lange fährt, aber ja, also mit Qualität kommt man da, glaube ich, schon ganz, ganz weit, ja.
Du hast das auch auf deinem Instagram einmal vor 3 Jahren gepostet, dass du jetzt eben Mama bist und du hast ja doch irgendwie einen speziellen Weg dahin gehabt, dass du Mama sein darfst, wenn man das so sagen darf. Hat es in deinem Leben irgendwas verändert, also jetzt so in Bezug auf den Sport, dass du vielleicht vom Risiko, das du eventuell eingehst bei solchen Radrennen, bei Radausfahrten anders denkst oder so. Und auch sonst so im Umfeld, ich meine, wenn du mit deiner Frau quasi euren Sohn, ihr habt den Sohn adoptiert und das war vielleicht nicht ganz einfach, also in Österreich wäre es sicher nicht einfach. Da gibt es immer noch Leute, die sich damit wahrscheinlich irgendwie schwer tun oder so. Wie war das für dich?
Also es ist tatsächlich so, dass meine Frau unseren Sohn bekommen hat, aber ich musste ihn adoptieren. Also da ist das deutsche Recht sehr, sehr eigenartig. Weil ich sage jetzt mal so, wenn Mann und Frau in Deutschland, wenn die verheiratet sind, es klappt alles so nicht mit dem Kinderwunsch und man sich beispielsweise jetzt halt eine Samenspende mit reinholt, dann kann der Mann aber einfach sagen in der Beziehung, ich erkenne die Vaterschaft an, das ist mein Kind, alles gut. So, und bei uns war es aber jetzt so, ich musste den Kleinen adoptieren. Nennt sich Stiefkindadoption. Also das ist tatsächlich noch sehr rückschrittlich in Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen. Also es war schon ein harter Weg. Mir ist heute noch eingefallen, dass die Adoption, glaube ich, am Tag, bevor ich zum Race Around Austria gefahren bin, glaube ich, war die durch. Ja, also das war schon nicht ganz so einfach. Und in Bezug so auf die Risiken ist tatsächlich so, dass man umdenkt. Also ich habe den Kleinen sehr, sehr oft auch während des Rennens im Kopf und denke dann wirklich auch so, das sind Sachen halt, da fahre ich mehr auf Sicherheit. Ich sehe auch hierzu bei den Ausfahrten, die ich mache, bei den Trainingsausfahrten, ich habe auch tagsüber immer Licht am Fahrrad. Ich fahre hier rum wie ein leuchtender Weihnachtsbaum, einfach nur, um gesehen zu werden. Das ist halt, also da ändert sich die Einstellung schon stark, beziehungsweise hat sie sich bei mir geändert, weil ich einfach auch weiß, also für mein Hobby darf ich keine Risiken eingehen, die zu Hause irgendwas verändern würden.
Trotzdem hat das Mama-Sein für dich jetzt nichts daran geändert, dass du deiner Leidenschaft weiterhin nachgehst, weiterhin auch mit einem großen Pensum und einer großen Leidenschaft, jetzt habe ich zweimal Leidenschaft gesagt, aber da bleibe ich jetzt dabei, nachgehst. Und du hast auch schon ein paar Mal so durchklingen lassen, es ist noch nicht vorbei, also das ein oder andere Projekt oder Rennen steht da schon noch an bei dir.
Ja, also es ist einfach so, dass ich auch von Anfang an gesagt habe, als wir uns über den Kinderwunsch unterhalten haben, dass halt Radsport auch immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert in meinem Leben haben wird. Ich kann da einfach nicht ohne. Das merkt man hier zu Hause auch. Also ich werde unentspannt, wenn ich 2-3 Tage nicht auf dem Rad sitze. Da werde ich schon immer weggeschickt, kaum gehe Radfahren. Dementsprechend, ja, das, also wenn da nicht irgendwas Gravierendes passiert, wird das immer meine große Leidenschaft bleiben. Und genau, für die Zukunft jetzt mal schauen, ob ich mir vorstellen kann, noch weitere Strecken alleine zu fahren oder auch mit Team dahinter. Für dieses Jahr steht auf jeden Fall Badlands an. Da habe ich aktuell noch höllischen Respekt vor. Ich fahre zwar ab und an Gravel und bin auch schon Mountainbike-Rennen gefahren, aber ja, also das ist, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Das sind ja auch wieder knapp 800 Kilometer, aber dann durch die Wüste, das wird schon interessant. Ja, und was tatsächlich seit einiger Zeit auch bei mir so im Kopf so ein bisschen rumspukt, auf Dauer auch nochmal zur 24-Stunden-WM zu fliegen. Aber da ist ja halt auch noch so die Geschichte mit finanziellem und allem. Ja, da muss ich nochmal schauen. Aber das habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf, ja.
Also ich kann nur sagen, Borrego Springs in Kalifornien, die 24-Stunden-WM ist... Wenn du sagst, Italien hat schlechte Straßen, die Meinung änderst du dann vielleicht. Auch kalifornische Wüsten haben sehr schlechte Straßen. Aber das wäre wahrscheinlich für dich, so wie wir dich jetzt kennengelernt haben, das perfekte Rennen. Also das ist quasi die Kombination aus Einzelzeitfahren und Ultradistanz. Ja, ja das da würde also, dir sicher Spaß machen.
Das ist auch das, weshalb mich das reizt. Es ist also, ja, würde ich unfassbar gerne hin. Ich muss mal schauen, wie ich das irgendwie hinbekomme mit dem Finanziellen, mit Urlaub und so weiter. Aber ja, also das steht auf jeden Fall noch ganz weit oben auf der Liste, ja.
Jetzt hat die Kälte in Italien so abgeschreckt, dass du dir gleich 2 Rennen in der Wüste rausgepickt hast.
Ja, ja. Das ist auch sehr clever, ich weiß, aber ja. So ist das.
Wir haben jetzt so das Race Across Austria vor uns. Da geht es über den Großglockner. Die Wetterprognose ist, sagen wir mal, eher mittel bis winterlich. Und also falls du doch wieder Bock auf schlechtes Wetter hast, kannst du ja kurz nach Österreich kommen nächste Woche und ein bisschen zuschauen oder ein Stück von der Strecke mitfahren.
Also es ist so, als ich das gesehen habe, habe ich auch kurz gezuckt und gedacht, boah, da würdest du doch schon gerne hin. Vor allen Dingen, weil ich an den Großglockner einfach so unfassbar schöne Erinnerungen habe beim Race Around Austria. Das war so schön. Also ich bin selten wirklich mit Tränen in den Augen Fahrrad gefahren, aber das war einfach Wahnsinn. Im Morgengrauen den Großglockner fahren. Also ich habe, glaube ich, auf dem Fahrrad noch nie was Schöneres erlebt. Dementsprechend war ich da auch kurz bei zu überlegen, aber habe dann auch gedacht, ich glaube, das könnte wettermäßig doch sehr kalt werden.
Ich wollte dich vorher noch was fragen. Glaubst du, dass du Einsparungspotenzial hättest oder wie viel kannst du dir vorstellen, mit Betreuerteam zum Beispiel einzusparen beim Race Across Italy, weil das haben wir in der letzten Episode schon besprochen, so ein bisschen die Sachen für und wieder, unsupported oder doch mit Crew, Vor- und Nachteile. Was würde dich da reizen oder wo glaubst du, dass man sie wie viel einsparen könnte?
Also, ich habe auch schon drüber nachgedacht, auch als ihr das besprochen habt. Ich glaube, dass ich da noch ordentlich was einsparen könnte, wenn man überhaupt mal überlegt, wie viel Kilo jetzt noch so am Rad dran waren, dass man ja wirklich alles dann gar nicht hat. Also beim Supported hast du eine Flasche am Rad und fertig und jetzt da mit zwei Flaschen Arschrakete, Top Tube, das war alles, also so viel und auch so viel an Gewicht, dass ich schon glaube, dass das alleine sehr viel Zeit sparen wird und halt mir wäre das nicht passiert in der zweiten Nacht, dass ich da halt ja regelmäßig anhalten musste. Ich habe wirklich so oft angehalten, um irgendwie Hampelmänner zu machen oder ähnliches, um wach zu bleiben. Also ich glaube, alleine durch dieses ja Schlafdefizit in der zweiten Nacht, hätte ich da einmal kurz einen Powernap gemacht, hätte ich bestimmt eine Stunde bis Stunde 15 oder so alleine gespart. Wie gesagt, von dem anderen ganz abgesehen, ne? Also ich glaube schon, dass da noch ein paar Stunden also Potenzial wäre, ja.
Das ist ja oft so der Fehler, den man leicht macht, wenn man relativ neu in dem Sport ist, dass man denkt, durchbeißen ist schneller als ein kurzer Powernap. Und das ist halt tatsächlich nicht so, weil 2-3 Stunden mit 70, 80 Watt herumeiern ist einfach nicht schneller wie 15 Minuten Powernap und dann wieder mit 200 gescheit zu fahren und konzentriert zu sein, die Unfallgefahr zu verringern und einfach auch Spaß am Radfahren zu haben.
Ja, das ist wirklich so. Das nehme ich auf jeden Fall aus dem Rennen mit. Ja, also würde ich das nochmal machen, würde ich definitiv versuchen, irgendwann am Abend einen kurzen Powernap zu machen, um dann vernünftig durch die Nacht zu kommen, weil tagsüber fühlt man sich einfach nicht so müde. Nur dann geht die Nacht los und irgendwann ja, kommt dann das Männchen mit dem Hammer.
War es für dich irgendwie relevant, dass das als Europameisterschaft ausgeschrieben war, das Rennen? War das irgendwie ein Mitgrund, wo du sagst, das ist vielleicht eine Entscheidungshilfe, dort mitzumachen?
Definitiv. Also ich muss sagen, ich liebe Italien sowieso. Das heißt, das fand ich an sich schon sehr, sehr reizvoll. Aber dadurch, dass es halt dann auch noch als EM ausgeschrieben war und dann auch noch zum allerersten Mal unsupported, habe ich schon gedacht, so ja, das reizt dann natürlich nochmal mehr, wenn man danach sagen kann, ich habe den allerersten Europameistertitel unsupported, den es überhaupt gibt. Das ist schon, ja, schon eine coole Geschichte.
Wie würdest du jetzt die Wertigkeit einschätzen, wenn du das vergleichst mit deinen zwei Queen of the Lake-Titeln?
Boah, schwierige Frage. Also ich finde, es ist halt komplett nicht vergleichbar. Queen of the Lake, das war Wahnsinn, weil es ja eigentlich so auch europaweit als das große Zeitfahren gilt. Also ich glaube, es kann man gar nicht vergleichen. Aber so ein Trikot-Europameisterin zu Hause zu haben, ist natürlich schon eine Sache, da kommt kaum was dran.
Wie ist es eigentlich, ihr selbst und ich beim King of the Lake gewonnen? Du kriegst ja einen Umhang und eine Krone, oder? Wirst quasi da irgendwie geehrt und so weiter, aber ich glaube, das nimmst du nicht mit nach Hause, oder? Das heißt, die Krone hängt nicht bei dir, sondern die bleibt am Attersee.
Ja, die bekommt man relativ zeitnah nach der Siegerehrung wieder abgenommen, ja. Ich meine, ich hätte jetzt hier zu Hause eh keine Verwendung dafür, aber war schon eine witzige Geschichte.
Dann ist so ein Europameisterinnen-Trikot doch was Schöneres als ein Umhang.
Ja, das
hat man mehr davon, länger davon.
Ja, definitiv. Das hängt bei mir jetzt hier schön zu Hause im Schrank, ja. Ich habe noch eine Frage an dich, Christoph. Und zwar, bei mir ist das nämlich so, ich habe immer noch taube Fingerkuppen. Ist das bei dir nach so Rennen auch noch so oder gewöhnt sich der Körper irgendwann daran?
Ja, es ist, ich glaube, Flo, die Frage gilt auch für dich. Die gilt für uns alle, die wir den Sport betreiben. Ich kann nur sagen, bei mir ist es erstaunlicherweise echt unterschiedlich. Ich habe es da nicht ganz verstanden. Es ist manchmal wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann gibt es wieder Rennen, wo es fast nicht passiert. Was ich auch kenne, ist, beim Training, aber das sind dann eher so ganz akute irgendwie so Einschlafgefühle, dass es so ein bisschen Kribbeln anfängt. Also gerade beim Intervalltraining. Ich weiß nicht, ob das vom hohen Puls kommt oder vom Laktat oder keine Ahnung. Ich würde jetzt keinen Blödsinn sagen, aber es sind oft so 3-4 Stunden Ausfahrten, was dann irgendwann bei 400 Watt ein paar Minuten lang anfängt zum Kribbeln in den Fingern und aber danach sofort wieder weg ist. Okay. Und jetzt da vom Race Across Italy langfristig habe ich keine Taubenfinger. Aber ich kenne es halt vom RAM oder vom TCR, dass das dann schon einige Wochen dauern kann.
Ich habe mit der exakt gleichen Sitzposition habe ich nach Ruanda 1000 Kilometer taube Finger gehabt und nach Chile 1000 Kilometer oder 850 Kilometer schlechtere Straßen, mehr durchgeschüttelt worden, keine. Nach dem Seven Serpents, nach dem langen 800 Kilometer habe ich es gehabt, nach dem kurzen habe ich es nicht gehabt. Immer gleiche Sitzposition, immer gleiches Rad. Und manchmal hat man es, manchmal hat man es nicht. Das dauert dann ein paar Wochen, manchmal sogar 5-6 Wochen, wo man schon ein bisschen zum Denken anfängt, ob das eh noch alles wieder wird. Und was du gesagt hast beim Training, bei mir ist genau umgekehrt. Also wenn ich so wirklich ganz, ganz langsam fahre, also Recovery, dann kriege ich recht schnell taube Hände, sobald ein bisschen ein Druck am Pedal ist, nicht mehr, weil mir kommt vor, dann sitze ich ein bisschen aufrechter und habe dann auch weniger Druck auf den Händen. Das ist ganz, ganz komisch.
Na, okay, verrückt. Ja.
Lisa, hast du das im Rennen auch schon gespürt oder jetzt erst im Nachhinein?
Ist tatsächlich erst ein paar Tage später aufgetreten, also dass ich das so richtig wahrgenommen habe. Während des Rennens hatte ich ein bisschen Fußschmerzen, ein bisschen Knie, ein bisschen unterer Rücken. Das war dann danach alles wieder weg. Und 2-3 Tage später habe ich echt so gedacht, irgendwie fühlen sich die Finger gucken komisch an und alles, was man anfasst, fühlt sich irgendwie eklig an. Und also langsam wird es besser, aber es 2,5 Wochen ist er da jetzt auch schon. Ich hoffe aber noch drauf, dass es zeitnah weggeht. Angenehm ist das nicht so richtig.
Es geht hundertprozentig weg. Zweimal habe ich es ganz schlimm gehabt, dass wirklich monatelang ganz intensiv und fürchterlich sich angefühlt hat. Und beide Male war ich schon ziemlich eigentlich echt verängstigt und habe fast ein bisschen so eine depressive Phase gehabt, weil ich mir dachte, okay, eigentlich alles so gut gelaufen, so gut vorbereitet, irgendwie die ganzen Krisen gemeistert, es ins Ziel geschafft und dann im Nachhinein kannst du das nicht genießen, weil du einfach immer das Problem hast. Aber es geht immer wieder weg und es wird nicht über die langfristige Zeit schlimmer. Es ist nicht so, dass es jetzt bei jedem Rennen ärger und ärger wird, sondern es gibt dann wieder Rennen, wo nichts sein wird. Definitiv. Also auch alle, die uns zuhören, die das kennen, nur nicht irgendwie sich einschüchtern oder verängstigen lassen. Wenn es ganz schlimm ist, ich bin auch zum Arzt gegangen, mir das anschauen lassen. Aber ich kann sagen, es ist nicht so, dass es immer wieder kommt und immer schlimmer wird.
Ja, das ist schon mal gut. Also ich merke halt jetzt auch so, wenn ich jetzt wieder fahre, die Trainingsfahrten mache, dass halt teilweise ich so in den Handballen beim Aufliegen, dass also quasi so gefühlt Blitze vorne in die Finger schießen. Also da weiß man halt auch genau, woher das eigentlich kommt. Gut, aber Training sein lassen kann man ja irgendwie auch nicht.
Und es gibt dann auch noch die Theorie oder das ist definitiv so. Es kann sein, dass man irgendwie von der Sitzposition aus der Halswirbelsäule sich irgendwie die Nerven in den Fingern auch beleidigt, wenn man zu überstreckt sitzt oder wenn die Sitzposition nicht passt. Da ist es ja etwas, was man sich anschauen lassen kann, wenn es immer wieder auftritt. Aber ja. Ich glaube, wenn es nur nach so einem langen Rennen kommt und sonst normalerweise nicht, dann glaube ich nicht, dass es von der Sitzposition kommt.
Ja.
Sonst schwing dich auf dem Zeitfahrer, da kannst du dich dann mit den Ellbogen abstützen, dann sind die Hände entlastet.
Das stimmt, ja, schön hier die flachen Strecken, einfach nur geradeaus, ohne viel Lenken, dann klappt das, ja.
Und auf besseren Asphalt vielleicht, weil der ist in Italien teilweise schon echt nicht so ganz ideal.
Ja, das habe ich auch schon gesagt, also die schlechteste Straße hier bei mir im Gebiet ist die beste Straße beim Race Across Italy.
Ja, cool. Also danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du auf uns gewartet hast. War ein sehr cooles Gespräch. Wir werden das natürlich verfolgen, was du beim Badlands veranstalten wirst und hoffen natürlich für dich, dass du es einrichten lässt mit Borrego Springs. Das wäre sehr, sehr spannend, dich da zu sehen mit deinen Zeitverkünsten.
Ja, vielen Dank. Also war für mich echt eine wahnsinnige Ehre, bei euch im Podcast zu sein. Ich habe alle Folgen gehört und werde es auch weiterhin tun.
Außer die eigene, die hört man nicht so gern. Also.
Vermutlich, ja.
Ich habe auch nochmal irgendwie im Hinterkopf, nochmal in Borrego Springs vielleicht dabei zu sein. Also vielleicht, wenn es irgendwie sein sollte, sieht man sich dort.
Ja, würde mich freuen.
Ja, auf jeden Fall alles Gute, viel Spaß beim Weitertrainieren, dass die Finger bald wieder gut werden und du das dann auch wieder richtig genießen kannst. Und genau.
Danke.
Dankeschön.
Ja, ebenfalls, danke.